also allgemein die Situation zeigt die Limits eines jeden emanzipatorischen Projekts, wenn es nur auf lokaler Ebene, sage ich mal, stattfindet. Also viele fokussieren sich momentan in ihrer Kritik auf die Zusammenarbeit mit der USA und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, den man kritisieren muss. Allerdings ist auch eine größere Frage, ob überhaupt irgendein Freiheitskampf überleben kann, wenn sich die Umgebung und die Welt dabei nicht auch mit verändert. Also das sollte nicht nur ein Punkt für Reflexion innerhalb der kurdischen Bewegung sein, die ja sowieso von sich aus viel geleistet hat. Das ist eine Frage für alle linken Kräfte auf der Welt. Also wie konnte das alles passieren? Welche Organisiertheit hat gefehlt? Und ich denke, die Hauptlektion in diesem Moment ist, Internationalismus ist die Zukunft und regionale Solidarität, Antiimperialismus. Und in einer Zeit, in der viele antikapitalistische, antikolonialen, antifaschistischen politischen Bewegungen, auch in Europa zum Beispiel, Angriffen ausgesetzt sind, kann nur gemeinsamer Kampf eine Perspektive sein.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AK-Podcasts. Wie ihr schon hört, ist hier wieder Gina und ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Vorab, dieser Podcast und unsere Zeitung sind nur möglich durch eure Abos. Das heißt, wenn ihr noch keins habt, dann schließt euch doch eins ab. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. So, dann zur heutigen Folge. Heute ist der 5. Februar und ich sitze hier heute mit Dila Dirik. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
Hallo Gina, ich bin auch sehr froh, hier zu sein und sehr glücklich, dass wir diesen Podcast zusammen aufnehmen können. Ich heiße Dilar Dirik, ich bin die Autorin des Buches Kurdish Women's Movement, History, Theory, Practice, was vor 3 Jahren bei Pluto Press erschienen ist. Und ich bin auch in verschiedenen internationalistischen und feministischen politischen Organisationen und Aktivismus unterwegs.
Cool, vielen Dank. Zunächst würde ich gerne einmal generell fragen, wie ist gerade die Lage in Kobane und generell auch in Rojava?
Also generell herrscht in Rojava seit einigen Wochen und Monaten Ausnahmezustand. Und allgemein wissen wir, dass in Syrien seit dem Fall von Bashar al-Assad im Dezember 2024 sehr viel passiert ist. Aber der aktuelle Stand, also die aktuelle Ausnahmesituation, liegt vor allem an den Angriffen, die Anfang Januar auf die kurdisch bewohnten, also hauptsächlich kurdisch bewohnten Nachbarschaften in Aleppo, Sheikh Maksud und Eshtafir, angefangen haben. Also zuvor haben wir natürlich auch im letzten Jahr viele Berichte über, also viele Videos und Berichte über die verschiedenen gewaltsamen Angriffe auf andere Communities, wie zum Beispiel die Aleviten oder die Drusen in Syrien gesehen. Und das liegt vor allem auch daran, dass der neue syrische Staat kein kohärenter Staat mit einer zentralen Armee ist, sondern auch sehr viele verschiedene islamistische Milizen innerhalb dieser Struktur sozusagen agieren und dementsprechend dann auch Straflosigkeit herrscht. Und was jetzt in den letzten vergangenen Wochen passiert ist, sind eben diese Angriffe auf diese zwei Nachbarschaften, aber auch gleichzeitig mehrere Operationen an den Grenzen von den Gebieten, die man als Rojava bezeichnet oder eben auch viel breiter als das, die Grenzen der Selbstverwaltung. Und dabei sind eben auch sehr grausame Videos zustande gekommen. Zum Beispiel der tote Körper von der kurdischen Kämpferin Deniz Chia, der zu sektierischen Rufen von einem Gebäude geworfen wurde, oder die Vandalisierung von Statuen von kurdischen Frauenkämpferinnen und so weiter. Also das sind eben auch alles selbst dokumentierte Geschehnisse gewesen, die halt auch als Teil der psychischen Kriegsführung sozusagen weitergehen. Anschließend, also als diese Angriffe angefangen haben und dann auch klar wurde, dass nach mehreren gescheiterten Abkommen und Treffen eben auch die gesamte Region Angriffen ausgesetzt sein wird, hat dann die kurdische Bewegung ihre verschiedenen Strukturen sowohl in Rojava als auch außerhalb Rojavas Aufrufe zur totalen Mobilisierung mit allen Mitteln gemacht. Das war also nicht nur ein Aufruf für Menschen in Rojava, sondern auch ganz Kurdistan sollte an die Grenzen von Rojava und die Grenzen abbauen und die und Rojava verteidigen. Das war auch gleichzeitig ein Aufruf zum Beispiel von der Gerilla in den Bergen Kurdistans und auch die verschiedenen Diaspora-Organisationen und so weiter. Und seitdem gibt es jeden Tag Proteste, jeden Tag Aktionen, in Europa vor allem auch. Aber auch weltweit gibt es Aktionen und Solidaritätserklärungen. Und die Vorbereitungen auf die potenzielle Notwendigkeit der Methode des revolutionären Volkskrieges laufen weiterhin. Also das heißt, dass man sich nicht nur auf die SDF, die syrischen demokratischen Kräfte sozusagen, stützt, sondern auch gleichzeitig die gesamte Bewegung, also die gesamte Gesellschaft, darunter natürlich auch Frauen, alle Menschen, die sozusagen eine Waffe bedienen können, sich dieser Methode sozusagen auch davon Gebrauch machen. Überall hat man auch diese Videos gesehen, wie mobilisiert wurde. Also nicht nur Demonstrationen, sondern auch Videos, wo dazu aufgerufen wurde, dass diese Gebiete zu verteidigen. Und der Ausdruck von dieser Bereitschaft, also von allen Bereichen der Gesellschaft, darunter auch zum Beispiel Universitätsstudenten, Kunst- und Kulturorganisationen, also auch Menschen, die man zum Beispiel aus Musikvideos kennt, die eigentlich zivile Künstlerinnen sind, oder auch das Frauendorf Jinbash, das war sehr sichtbar, dass alle sozusagen eine geschlossene Haltung gezeigt haben und gesagt haben, dass und damit auch gezeigt haben, was für ein gesellschaftliches Modell in Rojava aufgebaut wurde, dass auch so eine geschlossene Haltung sozusagen sichtbar wurde. Und man betont sowohl, dass die kurdische Existenz bedroht ist, spezifisch vor allem auch, weil die Rolle des türkischen Staates in diesen Angriffen sehr, sehr sichtbar ist und bekannt ist. Aber es geht auch um die Verteidigung eines gesellschaftlichen und politischen Modells, was halt seit Beginn des Krieges in Syrien von den kurdischen Strukturen immer als den dritten Weg bezeichnet wurde. Und es geht auch um die Verteidigung von Prinzipien wie die Frauenbefreiung. Also es geht nicht nur, es sieht man sehr oft in den Medien, dass es hier so dargestellt wird, als wäre es ein ethno-nationaler Kampf. Aber es geht vielmehr den Menschen auch darum, die Errungenschaften dieses Systems, das, was gemeinsam mit den verschiedenen Gesellschaften dort aufgebaut wurde, die demokratischen Strukturen, die Infrastruktur, die alternativen Organisationsformen, die es gibt, aber vor allem eben auch die Frauenautonomie sozusagen zu verteidigen. Und darüber hinaus sollte man auch erwähnen, dass an den Grenzen zu Rojava die kurdische Bevölkerung massive Großdemos und Aktionen veranstaltet, also vor allem innerhalb der Grenzen der Türkei und des Iraks. Da sind eben Leute eben auch nach Rojava eingereist, haben die Grenzen abgebaut und haben sich an den Mobilisierungsarbeiten beteiligt. Diese Demos laufen weiterhin an. Natürlich in der Türkei gibt es Repressionen dagegen, wie auch vor über 10 Jahren, als Kobane zum Beispiel angegriffen wurde. Damals wurden Menschen ebenfalls dann inhaftiert, weil sie demonstriert hatten. Zum Beispiel in Bashur, also in Südkurdistan, sieht man momentan auch sehr viele große Demos und Aktionen. Und das ist alles sehr neu. Ich glaube, niemand erinnert sich wirklich daran, dass eine Situation die kurdischen Menschen mit allen ihren Unterschieden so krass vereint hat, wie die Lage momentan in Rojava. Und ja, das alles, also diese ganze Mobilisation hat auch dazu geführt, dass es zu einem neuen und in einiger Hinsicht besseren Abkommen gekommen ist.
Wenn dir der Podcast gefällt, gefällt dir bestimmt auch unsere Zeitung. Beides finanzieren wir über die Zeitungsabos. Falls du uns mit einem Abo unterstützen möchtest, findest du alle Informationen auf www.akaweb.de/abo.
Also das Abkommen ist sehr wackelig und das sieht man vor allem an der Situation in Kobane. Und Kobane ist natürlich eine sehr symbolische Stadt. Zuvor war diese Stadt sehr unbekannt und klein. Und wurde aber vor allem 2014, 2015 zum Symbol des Widerstandes und des Sieges gegen den sogenannten Islamischen Staat. Und seit über 2 Wochen ist Kobane nun belagert. Es herrscht eine humanitäre Krise. Internetzugang, Wasserzufuhr sind eingeschränkt. Kommunikation gibt es auch sehr wenig. Und der türkische Staat hat auch an den Grenzen zum Beispiel humanitäre Hilfeleistungen mehrmals blockiert und tut das auch weiterhin. Und das Ziel momentan mit diesen ganzen Angriffen ist auch gleichzeitig eine Art Ergebung Rojavas, eine Kapitulation. Also das zuvorige Abkommen war viel radikaler, sage ich mal, von der Seite des syrischen Regimes. Aber es geht allgemein dennoch darum, Rojava zu entpolitisieren, eine Art kurdische Existenz zu schaffen, die vielleicht Rechte hat wie Sprache und so weiter und so symbolische Repräsentation. Aber es geht darum, das System, was dort herrscht, komplett zu zerschlagen. Also dass, es geht darum, einen zentralistischen syrischen Staat aufzubauen und auch die ganzen Statements, die darauf hinauslaufen, dass es eventuell kurdische Rechte gibt und so weiter, die werden auch nicht besonders ernst genommen. Das, es scheint vielen so, dass das einfach nur Aussagen sind, die dann aber nicht stattfinden werden. Also es geht darum, eine Integration zu schaffen ohne autonomen Willen, ohne einen Ideologieanspruch, der irgendwie alternativ ist oder antisystemisch ist. Und genau in diesem Zusammenhang ist auch sehr wichtig zu sagen, es geht nicht nur um kurdische Existenz per se. Und das wird sehr oft zum Beispiel in, würde ich sagen, liberalen Analysen betont. Es geht vielmehr darum, ein revolutionäres System, ein System, was auf der Solidarität der Bevölkerungsgruppen, ein säkuläres System, ein auf Frauenbefreiung bestehendes System zu zerstören. Weil ein anderes Kurdistan, was eben so ein bisschen kompatibler ist mit regionalen und globalen Eliteinteressen, das wäre natürlich relativ akzeptabel. Und wenn Rojava, wenn es Rojava darum gegangen wäre, hätte man schon längst eine Formel gefunden, auch vor Jahren. Vielleicht sogar einen kurdischen Staat in Syrien. Und genau, also es geht ultimativ auch darum, dass antikapitalistische Widerstandspotenzial in Kurdistan zu eliminieren. Wir sehen auch heute, dass natürlich Kurdistan eines der letzten Hindernisse ist für die komplette Neoliberalisierung der Region. Also nicht nur im bewaffneten Kampf, sondern auch ideologisch gesehen besteht da noch eine Art Alternative, die es immer mehr auszulöschen gilt. Also es geht bei der Belagerung Rojavas auch darum, das Prinzip des Widerstands zu zerstören und die Kapazitäten von relativ autonomen und nichtstaatlichen Akteurinnen für immer zu zerstören. Das ist auch gleichzeitig ein Signal an die ganze Welt. Und das ist sehr wichtig, denke ich. Das verstehen momentan auch vor allem feministische und Frauenbewegungen, denke ich, dass das, was in Rojava passiert, auch gleichzeitig ein Ausdruck von etwas viel Größerem ist. Und trotz all dem zeigt sich momentan die kurdische Freiheitsbewegung auch von ihrer stärksten Seite, würde ich sagen. Also die Kapazität, so stark und so schnell zu mobilisieren, geschlossene Haltung zu zeigen, die Sichtbarkeit von Dingen wie Symbolik über die Frauenbefreiung zum Beispiel. Also jetzt sehen wir das zum Beispiel in sehr vielen Demonstrationen, nicht nur in Kurdistan, sondern auch in Europa und in anderen Orten der Welt, in Abyala, in überall, wo irgendwie die kurdische Bewegung, sage ich mal, Inspiration geschaffen hat, dass Frauen sich gegenseitig Zöpfe flechten. Und das scheint vielleicht erstmal etwas Oberflächliches zu sein, aber es geht darum, also die Werte, die durch diese jahrzehntealte Bewegung geschaffen wurden, ein antikolonialer, revolutionärer Frauenkampf auch gleichzeitig, den zu verteidigen. Und das macht man auf verschiedene Arten und Mittel. Und wir sehen, dass halt eben die Gesellschaften auf der Welt sehen, dass das Staatensystem eine Entscheidung getroffen hat, was den Mittleren Osten angeht. Die Gesellschaften das aber nicht akzeptieren werden. Und es ist auch sehr schön, trotz der ganzen Angst und Panik, die verbreitet wird, auch bewusst, dass sehr viel Stärke und Kraft und Standfestigkeit projiziert wird. Und ich denke, das kommt vor allem von der Frauenbewegung und das ist auch sehr wichtig zu sehen.
Genau, du hattest ja eben selber auch schon einmal von der SDF gesprochen, von den Syrian Democratic Forces. Die wurden jetzt von den USA fallen gelassen und sind auf sich allein gestellt. Genau, und eben hattest du ja auch schon über das Abkommen mit der syrischen Übergangsregierung unter Gülani geredet. Magst du noch einmal darauf eingehen, was da eigentlich genau drin steht?
Genau, also wie gesagt, es geht darum, so eine Formel zu finden, die für die erste Zeit erstmal einen Waffenstillstand und etwas Stabilität schaffen kann. Und ich möchte auch zunächst auf die Erklärungen von Tom Barrack, dem US-Botschafter, eingehen. Also da wurde ebenfalls sehr deutlich, was die Zusammenarbeit mit der SDF für die Amerikaner bedeutet hat und dass zum Beispiel Begriffe wie Frieden, Demokratie, Föderalismus, das ist zum Beispiel gar nicht mehr im Vokabular, auch von den Koalitionsmächten zum Beispiel. Und genau, er hat zum Beispiel in einem Post auf X gesagt, dass die taktische Zusammenarbeit, die ja direkt mit dem Kampf gegen den IS zu tun hatte, jetzt abgelaufen ist. Also das Datum ist sozusagen abgelaufen. Es geht jetzt nur noch darum, er sagt auch ganz bewusst und bestimmt, den Kurden würde es gut gehen, wenn sie einfach diesen Entscheidungen jetzt folgen würden. Ich habe jetzt nicht genau die Formulation im Kopf. Aber genau, der Mediendiskurs momentan reduziert auch diese ganzen Eskalationen auf so eine Art und Weise, wo wir sehen, es gibt auf der einen Seite einen unitären syrischen neuen Staat, dem man eine Chance geben soll, und auf der anderen Seite einen von außen gesponserten, so eine Instanz, die eine separatistische Ethnomiliz ist und so weiter. Also jenseits dieser ganzen offenen Ziele der US-Präsenz in Rojava, so wie zum Beispiel Öl oder eben einfach die Destabilisierung Syriens und einfach die Interessenverfolgung und so weiter, so in der Region allgemein, ging es ja auch immer darum, eine emanzipatorische linke Bewegung zu vereinnahmen und zu passivisieren. Und eben weil Rojavas System durch die Vorreiterinnenschaft von einer jahrzehntealten sozialistischen Bewegung auf die Beine gebracht wurde, war es auch wichtig, so die Prozesse dementsprechend zu lenken. Also dass immer wieder die sozialen und gesellschaftlichen, politischen, ideologischen Aspekte, das System, also diese inhaltlichen Strukturen, das, was eigentlich als die Revolution von Rojava bezeichnet wurde, immer mehr in den Hintergrund gedrückt wurden und immer mehr diese militärische und geheimdienstliche Position, sage ich mal, nach vorn gedrückt wurde. Und genau, und das ist jetzt auch gleichzeitig die Aussage von Tom Barrack. Also jetzt ist das vorbei, wir brauchen jetzt dieses Schauspiel auch nicht mehr. Und deswegen ist man jetzt wieder auf diesen revolutionären Volkskrieg sozusagen, darauf geht man jetzt wieder zu. Und man sieht auch an der Vorbereitung, die es gibt, also die Tatsache, dass so viele Menschen wissen, wie man sich verteidigt und dass es so viel Logistik und Infrastruktur dafür gibt. Man wusste auch von der kurdischen Seite, dieser Tag wird sowieso kommen. Also es gibt oft dieses Narrativ, als hätte man sich so auf die US verlassen. Aber ich meine, ich glaube, das ist auch sehr simpel dahergesagt. Denn wenn das so wäre, dann wäre sehr vieles, glaube ich, auch anders gelaufen. Genau, und diese oft als taktisch und vorübergehend beschriebene Zusammenarbeit ist, wie gesagt, beendet. Und in gewisser Hinsicht heißt das auch irgendwie eine Rückkehr zur Freiheit, also zu einer Rückkehr von Abhängigkeit oder so Kompromisse, die durch diese Zusammenarbeit mit imperialistischen Agendas sozusagen aufgedrückt wurden. Natürlich sind dabei andere Risiken entstanden. Und ich denke, auch weiterhin werden viele Faktoren eine Rolle spielen, die regionale Entwicklung, vor allem in Iran und im Irak. Und was das Abkommen an sich angeht, muss man natürlich erstmal sagen, das ist auch ein Abkommen, was sozusagen von außen unterstützt wird und die Interessen von regionalen und globalen Mächten sind dabei auch sehr ausschlaggebend. Wir können nicht so tun, als hätte die ganze Situation in Syrien zum Beispiel nichts mit Palästina zu tun oder mit Iran und mit den Interessen von verschiedenen Staaten in der Region als auch außerhalb. Und das muss man immer auch im Blick betrachten. Es geht überhaupt nicht nur um Syrien hier. Und weil einerseits wollen einige zum Beispiel wie die Türkei, ein NATO-Staat, ein zentralistisches Syrien, was halt unter türkischem Einfluss auch steht. Auf der anderen Seite gibt es Israel und Israel möchte ein fragmentiertes Syrien, ein dezentralisiertes Syrien. Und da ist zum Beispiel ebenfalls auch die Rhetorik vom israelischen Staat sehr interessant. Also diese Rhetorik darüber, wie warum Kurden und Drusen und so weiter geschützt werden müssen und so weiter. Okay, also im Abkommen selbst, also in Interviews, haben Vertreterinnen der militärischen und politischen Strukturen immer gesagt, dass die Priorität, also von der Selbstverwaltung gesagt, dass es Priorität ist, Blutvergießen und total Eskalation zu verhindern. Und eine Sache sollte man, denke ich, auch immer betonen, was die urbane Kriegsstrategie der kurdischen Bewegung angeht. Das Überleben der Gesellschaft, der Bevölkerung ist immer sehr wichtig. Also man würde nicht auf eine Eskalation eingehen, die bedeuten würde, dass es eine Massenfluchtwelle geben würde, wo es dazu kommen würde, dass Menschen ja das Land verlassen müssen und die Institutionen und alles, was aufgebaut wurde, dort stehen und liegen bleibt. Und in der Hinsicht ist die Vereinbarung zuerst einmal vor allem ein Waffenstillstand und ein Plan für eine Integration in Phasen. Aber das ist alles sehr wackelig und deswegen ist es auch nicht immer so sinnvoll, auf die Details einzugehen, wenn das Abkommen sowieso bald, ich sag nicht sowieso, aber so, es kann schon sein, dass das dann doch alles ganz anders aussieht. Das haben wir nämlich auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Es sieht vor, dass die SDF sich von bestimmten Punkten zurückzieht, aber auch die syrische Armee und dann auch schrittweise Integration passiert. Also die Details kann man auch nachlesen, aber es soll hauptsächlich auch darum gehen, dass eventuell zivile Organe, Verwaltungsorgane in den Staat integriert werden. Lokale Sicherheitsstrukturen können in der Zwischenzeit also bleiben mit symbolischer Präsenz der zentralen Regierung. Und das passiert gerade. Also es gibt verschiedene Phasen, in denen diese Schritte passieren. Und so ein ähnliches Arrangement gab es auch übrigens während der Assad-Zeit, wo es bestimmte Punkte, zum Beispiel in Kamischlo, am Flughafen oder in der Innenstadt gab, wo auch die, wirklich symbolisch, es waren oft so Verkehrsoffiziere und sowas. Und lokale administrative Strukturen werden momentan neu besetzt und so weiter. Also es sind so Schritte auf beiden Seiten. Und des Weiteren gibt es in den nächsten Schritten auch, geht es in den nächsten Schritten auch um die Übernahme von Gefängnissen der IS-Gefangenen oder die Öl- und Gasfelder und andere vitale Infrastruktur. Und spätere Phasen betreffen dann die zivilen Strukturen. Und hier ist vor allem sehr wichtig für die kurdische Gesellschaft die potenziell Rückkehr von Menschen, die vertrieben wurden. Vor allem nach Serekanie und Afrin. Das sind Gebiete, die 2018 und 2019 durch türkische Militärsoperationen mit Hilfe der sogenannten syrischen nationalen Armee, einer von der Türkei aufgestellten islamistischen Proxy-Koalition, besetzt wurden. Und was auffällig ist, außerdem, also abgesehen von diesen ganzen Sachen, ist natürlich, was fehlt. Eins davon ist natürlich die Rolle der Frauenautonomie. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo viele sagen, es ist nicht ganz klar, was das alles zu bedeuten hat. Vor allem für zum Beispiel Strukturen wie die YPJ, die Frauenverteidigungseinheiten. Aber es gibt es von verschiedenen Vertreterinnen, also zum Beispiel Vian Afrin, das ist eine YPJ-Kommandantin. Ich würde sagen, vage Statements, wie zum Beispiel, es gibt keine SDF ohne die YPJ. Aber was das bedeutet dann konkret, ist nicht klar. Und ich interpretiere diese vagen Statements auch als Zeichen dafür, dass Menschen davon ausgehen, dass sowieso sich alles ändern wird. Und erstmal so vorsichtige Statements erstmal diese roten Linien erstmal so bestimmen. Und man kann dieses Abkommen aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Natürlich ist die ganze Situation ein Desaster, dass ein System wie die autonome Selbstverwaltung durch die Beschlüsse imperialistischer und regionaler Mächte, die natürlich alle ihre eigenen Interessen verfolgen, in so eine Situation gedrängt wird, ist natürlich kein Grund zum Feiern. Und das alles dient natürlich auch der Legitimierung eines autoritären, dschihadistischen Systems auf den Körpern von Minderheiten, vor allem von Frauen und so weiter. Also die ganze Lage ist natürlich kein Grund zum Feiern. Aber andererseits, im Vergleich zu vorherigen Bedingungen, die ebenfalls inmitten von Massakern betroffen wurden, das muss man auch sagen. Das März-Abkommen zum Beispiel wurde unterzeichnet, als systematisch Aleviten massakriert wurden an der Küste Syriens. Also damit verglichen ist dieses Abkommen als Verbesserung zu bewerten und das machen viele. Viele charakterisieren zum Beispiel die inhaltlichen Veränderungen als einen Erfolg, der gesellschaftlichen Mobilisierung und der Selbstverteidigungskraft der Menschen. Also man hat gesehen, die Menschen werden das nicht einfach so hinnehmen. Es gibt dort organisierte Strukturen, eine Gesellschaft und nicht nur politische Gruppen oder Militärstrukturen, die, sage ich mal, kämpfen würden, sondern die gesamte Gesellschaft sagt Nein zu diesem System. Und das ist auch sehr ausschlaggebend. Auch international hat das Anklang gefunden. Und ja, dazu auch noch was. Die internationale Solidaritätsbewegung hat auch dazu beigetragen, Druck aufzubauen, denke ich. Weil letztlich ging es ja darum, zuvor die gesamte Selbstverwaltung einzunehmen. Und damit verglichen ist das schon ein Fortschritt. Und ich denke, je mehr Druck aufgebaut wird, umso besser werden auch die Bedingungen dann sein. Beziehungsweise es wird nicht mehr so einfach sein, auf gewissen Punkten zu bestehen, die dann sowieso nicht akzeptiert werden können. Und natürlich ändert das alles nichts an der Realität des Regimes momentan in Syrien. Es wird weiterhin auf jeder Ebene, denke ich, verschiedene Formen des Widerstands geben. Nicht nur in Rojava natürlich oder im Nordostsyrien, sondern überall in Syrien. Nur weil die Medien gerade so tun, als wären alle okay mit der Lage, heißt das nicht, dass das wirklich so ist. Viele Menschen und sehr viele demokratische, progressive Menschen in Syrien können aus Angst um ihre Familien einfach nicht so viel sagen. Und in Rojava kann man eben noch gegen dieses Regime offen protestieren und sich dagegen organisieren und so weiter. Und ich denke, in den kommenden Wochen und Monaten, also in der kommenden Zeit, wird vor allem die Frauenbewegung eine besondere Rolle spielen. Auch wenn auf dieser oberen, ich sag mal, Infrastruktur, militär, wirtschaftlichen Ebene Veränderungen passieren werden, was so die Beziehung zu dem Staat angeht, rechne ich erstmal nicht damit, dass die internen Organisationsstrukturen angetastet werden können. Also sowas wie Kommunen, also diese ganzen Wurzel, also Basisorganisationen, die es dort gibt. Und das Gleiche gilt auch für die Selbstverteidigung und die Frauenbewegung. Also diese Dinge, Selbstverteidigung auf der gesellschaftlichen Ebene, ne? Die Frauenbewegung und auch die internen Organisationsstrukturen, das sind oft Dinge, die als rote Linien bezeichnet werden. Es geht also, wie gesagt, den Leuten darum, diese Errungenschaften auch zu schützen, auch wenn es irgendeine Form der Integration geben wird. Und was das alles konkret bedeutet, wie gesagt, ist nicht ganz klar, weil es kann durchaus sein, dass neue Akteure auch in den Vordergrund treten werden. Und ich denke, vor allem ist dieses geschlossene Auftreten, nicht nur in Kurdistan, sondern dort vor allem auch als Antifaschismus, also in ganz Kurdistan, weil es geht auch darum, dass man nicht mit so einem System zusammenleben möchte und auch dagegen irgendwie Widerstand leisten möchte. Es ist auch sehr gut zu sehen, dass in vielen Orten der Welt gerade sehr viel dazu gemacht wird, dass auch wenn Rojava in so eine Lage gebracht wird, heißt das nicht, dass die Welt ein Jolani-System akzeptieren muss und dass es einfach nicht in Ordnung ist, dass von außen beschlossen ist, wird was für eine in was für Bedingungen Menschen leben möchten, wenn es ein Beispiel wie Rojava gibt, wo eben in Krieg und Zerstörung eine Alternative aufgebaut werden konnte. Ja.
Genau, jetzt haben wir schon viel zu den unterschiedlichen Playern vor Ort gehört und auch schon viel zur Türkei, wo ja auch parallel noch dieser sogenannte Friedensprozess zwischen der Türkei und der PKK läuft oder gelaufen ist. Wie hängt das denn mit der Situation in Syrien zusammen? Und würdest du sagen, dieser Friedensprozess ist gescheitert oder war überhaupt die richtige Strategie?
Ja, also die aktuelle Situation erinnert sehr stark an den letzten Prozess, also den Prozess zwischen 2013 und 2015, zwischen der PKK und dem türkischen Staat. Auch damals wurde der Prozess eher als ein Verhandlungsprozess beschrieben, weil die konkreten Schritte, um wirklich von einem Friedensprozess zu sprechen, noch nicht in die Wege geleitet worden waren. Und es ist mittlerweile klar, dass der Prozess damals im Gange war, dass es damals ebenfalls hauptsächlich um Rojava ging, für beide Seiten. Also später kam raus, dass Erdogan zum Beispiel zu Zeiten des Widerstands in Kobani, also im Herbst 2014, schon beschlossen hatte, den Prozess zu beenden, nicht erst ein Jahr später zum Beispiel. Und der kurdischen Bewegung ging es natürlich auch darum, in dieser Situation damals ebenfalls von sehr viel Chaos und Veränderung geprägt in der Region allgemein, die Entwicklungen in Rojava zu schützen, aber auch gleichzeitig tatsächlich eine friedliche politische Lösung zu finden. Jetzt natürlich sehr viel passiert in der Region, vor allem seit dem 7. Oktober, aber auch nach dem Sturz Assads. Und die hegemonialen Mächte haben alle ihre eigenen Interessen und auch die Türkei. Obwohl sie ein NATO-Staat ist natürlich, kann man sagen, dass die Türkei ihre eigenen Ängste hat, auch was die Rolle in der neuen Ordnung angeht. Das Bestehen auf der Zerstörung von kurdischen Autonomiebestrebungen der Türkei ist mittlerweile auch ein Hindernis für die Verbündeten der Türkei geworden. Und von beiden Seiten aus, momentan jetzt in der aktuellen Phase, ist klar, dass irgendetwas passieren muss. Also diese Blockade, die herrscht auch im Krieg. Keine Seite kann die andere Seite zerstören. Also es ist einfach unmöglich. Und diesen Krieg kann man nicht für immer weiter führen, während alle anderen Sachen noch weitergehen in der Region. Und der türkische Staat unter Erdogan will eine Endlösung, eine terrorfreie Türkei. Und die kurdische Bewegung und mit Öcalan's Rolle besteht auf Frieden und einer demokratischen Gesellschaft. Also das sind die zwei Titel, die angenommen wurden von den zwei Seiten. Die AKP redet von einer terrorfreien Türkei und die kurdische Bewegung und auch andere demokratische Kreise von dem Projekt des Friedens und der demokratischen Gesellschaft. Das war halt das Konzept von Öcalan. Und natürlich, wenn wir von Frieden sprechen, müssen wir auch immer über Gerechtigkeit sprechen. Und politische Lösungsprozesse sind an sich idealerweise zumindest immer die richtige Strategie. Also man sollte immer auf Frieden bestehen, auf politische Lösungen bestehen. Aber ganz offensichtlich geht es vor allem der Türkei nicht um Demokratisierung und Versöhnung. Das sehen wir vor allem auch daran, dass nicht nur kurdische Menschen und die kurdische Bewegung, sondern auch oppositionelle Gruppen außerhalb dieser Bewegung inhaftiert werden, zensiert werden, marginalisiert werden. Und das passiert auch gleichzeitig. Also man trifft sich mit kurdischen Repräsentantinnen und marginalisiert dann die andere Opposition. Das ist ebenfalls eine Strategie des Staates. Und der Prozess fing sehr stark an eigentlich, nicht zuletzt wegen der vielen symbolisch aussagekräftigen Gesten der PKK. Aber wenn Rojava weiterhin angegriffen wird und Hakan Fidan, das ist der ehemalige Geheimdienstchef der Türkei und Außenminister der Türkei, hat auch mehrmals jetzt darauf hingewiesen, dass das nächste Ziel Schengal sein könnte. Also Schengal ist innerhalb der Grenzen von Irak, das ist ein hauptsächlich jesidisch bewohntes Gebiet, wo 2014 natürlich der sogenannte Islamische Staat den Genozid an der jesidischen Bevölkerung begangen hat. Und dort war es natürlich bekannterweise die PKK und Kräfte aus Rojava, die eingeschritten sind und einen Korridor geschaffen haben und die Menschen dort verteidigt haben. Und auch dazu geführt haben, dass es dort autonome Strukturen geben konnte, zum Beispiel auch unter anderem Selbstverteidigungsstrukturen für die Jesiden. Und also man sieht, das ist der Denkprozess der Türkei, dass es im nächsten Schritt darum geht, also diese ganzen Stützpunkte, sage ich mal, in den Augen der Türkei, der PKK auszulöschen. Und die kurdische Frage wird als ein Sicherheitsproblem, als ein nationalistisches Problem betrachtet und nicht als eine Möglichkeit, das System in der Türkei zu verändern, mehr Demokratie zu schaffen, Versöhnung zu schaffen und so weiter. Und wenn das so weitergeht, also vor allem, wenn diese Angriffe auf Rojava weitergehen, wird es bald überhaupt keine Basis mehr geben für einen Prozess. Also momentan existiert dieser noch. Öcalan hat das vor allem so ausgedrückt, dass diese Initiierung dieses letzten Prozesses auch, also was auch teilweise sehr überraschenderweise von sehr ultranationalistischen Parteien innerhalb der Türkei zustande gekommen ist, Devlet Bahçeli zum Beispiel, der Anführer der ultranationalistischen Partei in der Türkei. Also wenn dass diese Initiative auch nicht nur ein Neubeginn sein kann, sondern auch eine Intervention in einer Zeit, wo größere Mächte, unter anderem die EU-Staaten, Amerika und so weiter, ganz andere Designs, sage ich mal, für die Region im Sinn haben, dass das eine Möglichkeit sein kann, eine andere Türkei zu schaffen und eben eine Form der Unabhängigkeit und Autonomie irgendwie noch zu schützen und dabei eben auch ein historisches Problem sozusagen zu lösen. Aber wenn das so weitergeht und wenn die Türkei darauf besteht, dass vor allem ein Ort wie Rojava sozusagen einer solchen Gefahr ausgesetzt wird, dann wird es nicht nur von der kurdischen Bewegung aus sein. Es wird sehr schwierig sein, die kurdische Gesellschaft davon zu überzeugen, dass Frieden eine Lösung ist. Also momentan hat die Türkei noch, ich sag mal, das Glück oder das Privileg, mit einer Partei sozusagen zu kämpfen, die aktiv auf einer politischen Lösung besteht und auch ideologisch gesehen keine nationalistische, faschistische, reaktionäre Gruppe ist, sondern aktiv darauf aufbaut, Solidarität zwischen Völkern aufzubauen. Momentan existiert das noch, aber wenn diese Angriffe weitergehen, wird es sehr schwierig sein, diese Gesellschaft auch davon zu überzeugen, dass überhaupt Frieden eine oder die Solidarität unter Völkern sozusagen eine Option ist. Und ja, ich denke, als letzten Punkt will ich nur noch sagen, es geht nicht nur um kurdische Rechte bei diesem Friedensprozess, sondern auch darum, dass Leute nicht von faschistischen Systemen und Gruppierungen umzingelt sein wollen. Also ob das jetzt die Türkei, also ein AKP-Regime ist oder ein Jolani-Regime und so weiter. Es geht von der kurdischen Seite auch, also von der Bewegung und von der Gesellschaft und von allen demokratischen Kräften, nicht nur Kurden natürlich in diesen Regionen, darum, ein anderes System zu schaffen. Und deswegen ist es sehr wichtig zu sehen, dass diese Angriffe auf Rojava gleichzeitig ein Sabotageakt gegen den Friedensprozess sind und man daran erkennt, dass der türkische Staat wirklich immer nur Zeit gewinnen möchte und keine andere Lösung sieht als militärische Operationen und so weiter. Also dieses Bestehen auf Zerstörung besteht weiterhin und ich denke, das ist nicht mehr lang so weiterführbar.
In den letzten Tagen hat man ja oft gehört, die Existenz der Selbstverwaltung in Rojava sei in Gefahr, 14 Jahre Autonomie und Gesellschaftsumbau möglicherweise verloren. Oder aber auch, was du ja auch schon gesagt hast, mit dem Abkommen wurde versucht zu retten, was zu retten ist. Was denkst du, ist der in den letzten Jahren verfolgte Ansatz Selbstbestimmung innerhalb der syrischen Gesellschaft im Bündnis mit anderen gesellschaftlichen Gruppen in Nord- und Ostsyrien am Ende?
Ja, also das gesamte letzte Jahr, aber auch die letzten Wochen in Syrien zeigt, dass alles möglich ist in der Region momentan. Aber natürlich ist die Lage momentan sehr ernst und Aussagen, dass die Existenz Rojavas und der Selbstverwaltung auf dem Spiel sind, ist, das sind nicht Dinge, die einfach nur so dahergesagt sind. Es ist wirklich eine sehr ernste Situation. Aber gleichzeitig voreilig zu behaupten, dass der Kampf in Rojava, also nicht nur, ich sag mal, diese territoriale Existenz, sondern der Kampf, die Inhalte sozusagen, also ein Herzstück der regionalen Solidarität und des praktischen Internationalismus weltweit, dass das schon vorbei ist, obwohl gerade so viel mobilisiert wird und gemacht wird, um die Region zu verteidigen, das ist auch nicht sehr verantwortungsvoll. Und darüber, wie die Region organisiert sein wird und so weiter, dazu kann man momentan nur spekulieren. Ich möchte wirklich nicht spekulieren, aber viel hängt, denke ich, vom Widerstand und von der politischen Arbeit ab, aber auch von regionalen Entwicklungen, wie auch vorher schon erwähnt. Aber prinzipiell die Bündnisarbeit zwischen Völkern, die du erwähnt hast, das wird in allen möglichen Räumen und Strukturen betont. Das wird dennoch weitergehen. Die von vielen Seiten unterschiedlich geführte Teile- und Herrschepolitik, die treibt natürlich Keile zwischen die Gesellschaften in Syrien oder in der Region. Und dagegen wird weiterhin vorgegangen, denke ich. Der Frauenkampf wird weitergehen. Vielleicht nicht alles mit den gleichen Ressourcen und Formen. Wie gesagt, wir wissen wirklich nicht, was passieren wird. Aber das sind keine Dinge, auf die man inhaltlich so prinzipiell verzichten wird. Niemand schätzt die aktuellen Entwicklungen zum Beispiel als einen Verlust aufgrund der Prinzipien ein. Es handelt sich um eine Neustrukturierung der Region. Es ist nicht so, dass das, was heute passiert, weil die Inhalte nicht gestimmt haben oder so. Man muss trotzdem auf Solidarität der Völker oder Frauenbefreiung und so weiter. Und das sind keine Sachen, für die du unbedingt eine ganze Region brauchst. Das sind Prinzipien, die du auch in deiner Organisiertheit weiterführen kannst. Zum Beispiel, als die Menschen aus Afrin vertrieben wurden. Afrin war eine hoch eine Hochburg der Frauenbewegung zum Beispiel. Das ist ein Ort gewesen, wo die ersten YPG-Strukturen zum Beispiel aufgebaut wurden. Als diese Menschen dann 300.000 Menschen vertrieben wurden, haben sie in den Flüchtlingslagern weitergemacht mit ihren Frauenkommunen und so weiter. Also das sind Prinzipien, die weitergehen werden. Das sind keine Sachen, die die Menschen, nachdem sie gesehen haben, was sie ihnen gebracht haben, dass sie die dann wieder aufgeben würden. Es ist einfach nur so, dass die Ressourcen und die Formen vielleicht anders sind. Das kann ich so noch spekulativ sagen, ohne zu wissen, was die Zukunft bringen wird. Aber ich denke, es wird auch viel Selbstkritik geben darüber, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Allerdings sehe ich nicht, also in der Verwaltung, in den Statements und so weiter, da ist keine Spur von Ausdrücken, die darauf hindeuten, dass das System an sich irgendwie sich ändern wird, basierend auf diesen aktuellen Entwicklungen. Und das zeigt natürlich aber auch, also allgemein die Situation zeigt, dass zeigt die Limits eines jeden emanzipatorischen Projekts, wenn es nur auf lokaler Ebene, sage ich mal, stattfindet. Also viele fokussieren sich momentan in ihrer Kritik auf die Zusammenarbeit mit der USA und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, den man kritisieren muss. Allerdings ist auch eine größere Frage, ob überhaupt irgendein Freiheitskampf überleben kann, wenn sich die Umgebung und die Welt dabei nicht auch mit verändert. Also das sollte nicht nur ein Punkt für Reflexion innerhalb der kurdischen Bewegung sein, die ja sowieso von sich aus viel geleistet hat. Das ist eine Frage für alle linken Kräfte auf der Welt. Also wie konnte das alles passieren? Welche Organisiertheit hat gefehlt und so weiter? Und ich denke, die Hauptlektion in diesem Moment ist, Internationalismus ist die Zukunft und regionale Solidarität, Anti-Imperialismus. Und in einer Zeit, in der viele antikapitalistische, antikolonialen, antifaschistischen politischen Bewegungen, auch in Europa zum Beispiel, Angriffen ausgesetzt sind, kann nur gemeinsamer Kampf eine Perspektive sein. Und ich denke, das alles hat auch Rojava in verschiedener Art und Weise so symbolisiert und weswegen auch Menschen weiterhin, denke ich, versuchen werden, die Existenz von Rojava aufrechtzuerhalten. Aber was ich halt gerade betonen wollte, ist, man gibt Prinzipien nicht auf, nur weil so eine Lage existiert. Und ich würde auch nicht damit rechnen. Vor allem die Arbeit bezüglich der Solidarität und Bündnisarbeit zwischen Bevölkerungen. Ich denke, jetzt erst recht wird die Bewegung darauf bestehen.
Da würde ich noch mal eine kleine Folgefrage zu stellen, nämlich was du meinst, woran es liegt, dass viele aus der arabischen Bevölkerung der Danis-Gebiete die Seiten gewechselt und sich Tulani angeschlossen haben?
Ja, ich denke, auch bei solchen Fragen muss man oft vorsichtig sein, denn momentan gibt es auch viele Darstellungen, die sehr komplexe und diverse Verhaltensweisen von ganzen Menschengruppen vereinfachen und Leute undifferenziert in Kategorien wie Kurden, Araber und so weiter aufteilen. Es gibt natürlich innerhalb dieser Gruppen sehr viele Unterschiede, auch kulturell, ideologisch, klassenbedingt und so weiter. Und in Krisenmomenten, also in Zeiten des Krieges, des Chaos, ist die Hauptpriorität vieler Menschen erstmal sich selbst zu schützen und die eigene Existenz zu garantieren. Das heißt erstmal, das hat erstmal nichts mit Identität oder sogar mit Politik zu tun. Und ich würde scheinbaren Seitenwechsel auch nicht unbedingt als eine aktive Unterstützung für das Jolani-Regime sehen. Weil viele Menschen, wie auch vorher schon gesagt, verhalten sich auf diese scheinbar politisch motivierte Art und Weise aus Sorge um ihre Familien angesichts der unberechenbaren regierenden Instanz und diese straflosen Milizen um sich herum, die ja alle mit sektiererischer und patriarchaler Gewalt bekannt sind. Also in solchen Phasen muss man auch vorsichtig sein mit den Bildern, die in den Medien erscheinen. Wie unzufrieden Araber in der Region waren, wird oft berichtet. Das heißt aber nicht, dass Jolani ihre aktive Präferenz ist. Also man kann gegen die SDF und die Selbstverwaltung sein. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man Jolani befürwortet. Aber klar, es ist natürlich trotzdem immer so gewesen, dass dieser Prozess in Rojava, in der Selbstverwaltung von der kurdischen Bewegung angetrieben wurde, dass viel Misstrauen bestand, dass Ressourcen nicht gleich verteilt waren und so weiter. Also diese ganzen Probleme und Kritiken sind trotzdem valide. Dabei kann man aber auch nicht alles auf die Politik schieben, sondern es gab auch viele historische Faktoren, strukturelle Bedingungen. Für die Menschen in der Region war die SDF zum Beispiel kein einheimisches Phänomen. Also Die SDF wurde auch von den Amerikanern in diese Richtung gepusht, unter anderem für die Ölvorkommen und so weiter. Ich denke, in der Zukunft wird es sehr viel Selbstkritik geben, von der Bewegung auch. Also wie es dazu kommen konnte, dass zum Beispiel nicht mehr Menschen in diesen Regionen auch hinter den Strukturen standen. Aber auch Kritik von verschiedenen arabischen Kreisen. Aber ich möchte hier eine Sache auf jeden Fall betonen, und zwar, dass dazu haben sich auch verschiedene Frauenorganisationen geäußert, dass arabische Frauen, vor allem die, die sich in Organisationen wie Zenobia oder in der Verwaltung zum Beispiel organisiert hatten, in den hauptsächlich arabisch bewohnten Gebieten in Nord- und Ostsyrien, sehr viele von ihnen werden momentan aktiv verfolgt von den Jolani-Milizen. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass dass Menschen mit Fotos von diesen Frauen, die als Aktivistinnen bekannt waren, um Häuser gegangen sind und sie gesucht haben. Und viele von diesen Frauen sind in die mehrheitlich kurdischen Gebiete jetzt geflohen. Und das ist auch eine Realität. Also wenn man sagt, Araber, es gibt sehr viele verschiedene Realitäten und sehr viele, ich denke vor allem Frauen, empfinden die Situation auch ein bisschen anders. Und also vor allem organisierte Frauen. Und dass durch diese bewusste Wahrnehmungslenkung auch allgemein in den vergangenen Jahren viele arabische Menschen sowohl in Syrien als auch außerhalb von Syrien sehr wenig über Rojava wissen, außer die US-Truppen. Das ist auch ein Faktor. Zum Beispiel werden die Kurden oft als Stellvertreter des Imperialismus, als ein separatistisches Volk und so weiter dargestellt. Aber wenn man die Menschen fragt, was sind denn über die positiven Errungenschaften, also auch die Sachen wie Universitäten, wie das Bildungssystem, wie das Gesundheitssystem und so weiter, kriegt man selten inhaltlich starke Antworten. Also sehr viel ist auch dieser Propaganda zu verdanken, dass man immer das System dort auf eine kurdische Identität, einen US-Proxy und so weiter reduziert hat, sodass das auch dazu geführt hat, dass viele Menschen einfach Vorurteile haben, ohne auch diese gelebte Realität. Aber natürlich muss man dennoch sagen, es gibt sehr viel Grund, auch selbstkritisch muss das die kurdische Bewegung und die Verwaltung irgendwann sehen, warum es solche Unterschiede auch gab in der Behandlung verschiedener Bevölkerungsgruppen und so weiter. Also es sind auf jeden Fall Probleme gewesen, viele Dinge, die auch anders hätten laufen sollen. Aber ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Ja.
Mhm. Ja, total spannend. Wie geht's denn jetzt für die kurdische Freiheitsbewegung weiter?
Diese Frage wird seit einem Jahr vor allem gestellt, vor allem seit der Ankündigung der PKK, sich aufzulösen und die Strategie des bewaffneten Kampfes aufzugeben. Es gab hierzu auch sehr viele voreilige Bewertungen und auch Arten, diese Gesten und Schritte so zu lesen, als wäre schon alles vorher beschlossen und so weiter. Also es war eigentlich auch vieles davon sehr symbolisch, würde ich sagen. Und auch eine Art der Kunst, Politik zu machen innerhalb der Bewegung. Und wir sehen, dass viele der Schritte, die im vergangenen Jahr gemacht wurden, direkt mit einer radikalen Neugestaltung der Region zu tun haben. Ich denke, eine Sache ist sehr wichtig, wenn man über die kurdische Bewegung spricht, dass man wissen sollte, dass die Formationen der kurdischen Freiheitsbewegung sich mehrmals in der Geschichte aufgelöst und neu definiert haben und umstrukturiert sich auch neu erfunden haben. Also teilweise hat das sehr tiefe Krisen ausgelöst oder wurde ausgelöst von Krisen, aber tendenziell kam sie jedes Mal stärker aus der Krise heraus. Also dieses Phänomen von sich selbst auflösen und dann ein Comeback machen auf eine andere Art, das ist schon öfter passiert in der Geschichte und das hat oft auch zu Fortschritten geführt und hat die Bewegung immer stärker gemacht. Also bei der Erklärung Öcalans ging es ja nicht nur um einen neuen Friedensprozess mit der Türkei, sondern auch darum, die Bewegung, ihre Haltung, ihre Organisiertheit neu umzudenken, eine tiefere Kritik des Realsozialismus, auch in der Praxis der Bewegung. So, das wurde halt auch zum Beispiel auf dem PKK-Kongress, wo dieser Beschluss dann öffentlich gemacht wurde, betont, dass der Kampf um die Anerkennung der kurdischen Identität schon gewonnen wurde. Also auch wenn es keine rechtlichen, gesetzlichen Veränderungen gibt oder internationale Anerkennung, dass die kurdische Bevölkerung ein Faktor ist, den man nicht mehr ignorieren kann, das wurde jetzt geschafft. Also niemand kann mehr die kurdische Realität verleugnen, die Identität, Existenz. Und durch die Bewegung wurden die Kurden, Kurdinnen und Kurden zu einem Subjekt auch in der Geschichte. Und viele Dinge, die sie in Rojava zum Beispiel gepflanzt hat, unter anderem die Wiederbelebung der kurdischen Sprache, sind Teil dieses revolutionären Erbes. Also sehr viel wurde auch gepflanzt, sage ich mal. Und man darf nicht nur so positivistisch auf die Endziele zum Beispiel so sich fokussieren. Und das ist eine Bewegung, die sich über die Zeit, also vor allem in diesen letzten 10 Jahren und vor allem durch Rojava extrem viel Spielraum auf verschiedenen Ebenen der Politik geschaffen hat. Und es geht ihr auch nicht nur darum, kurdische Territorien und Menschen zu verteidigen. Die Bewegung hat heute vielleicht auch viel mehr als je zuvor einen internationalistischen Anspruch, also gegen die kapitalistische Moderne, für Frauenbewegung, für kommunal-radikale Selbstverwaltung, für Sozialismus weltweit will sie kämpfen. Also das ist der Anspruch. Und darum verbündet sie sich auch jeden Tag mit politischen Bewegungen auf der ganzen Welt. Also genau diese Auflösung der PKK und diese Statements über die Aufgabe der Strategie des bewaffneten Kampfes heißt erstens nicht, dass die Bewegung sich auflöst als Freiheitskampf und heißt auch nicht, dass sie auf Selbstverteidigung verzichten wird. Selbstverteidigung ist immer und wurde schon immer als eine rote Linie, das ist so, um überhaupt zu existieren, musst du dich selbst verteidigen können. Und deswegen, es geht um diese Wörter, so die Strategie, die auf bewaffneten Kampf sozusagen aufgebaut ist, das muss sich verändern. Und die Gesellschaft muss verstärkt werden sozusagen, dass sie auch so funktionieren kann, ohne die Rolle einer revolutionären Kaderpartei, die sehr viele Aufgaben, sage ich mal, übernimmt. Und alle strategischen Arbeiten macht die Bewegung ohne Unterbrechung weiter. Also nichts von dem, was in dem letzten Jahr passiert ist, also weder das Statement zur Auflösung noch die Situation in Rojava, also die Selbstorganisierung der Bevölkerung, ideologische Bildungsarbeiten, Medienarbeit, gesellschaftliche Kampagnen und Kämpfe wie zum Beispiel der Frauenkampf oder der Aufbau des revolutionären Internationalismus, unter anderem durch den Aufbau des Weltfrauenkonföderalismus zum Beispiel. Das sind alles die eigentlichen Arbeiten einer sozialistischen Bewegung. Also Freiheit aufzubauen. Und also vor allem einer Bewegung, die Revolution als radikale gesellschaftliche Befreiung, als Autonomie, als tiefgehenden Mentalitätswandel auch begreift. Also in der Hinsicht hat sich eigentlich nichts verändert, außer dass die Praxis, die eigene Praxis momentan auch sehr selbstkritisch analysiert wird und man versucht, die Gesellschaft noch eigenständiger zu machen. Also man sollte die Bewegung nicht auf den Kampf in den Bergen oder in bestimmten Territorien sozusagen reduzieren, weil ich denke, von nun an wird die Bewegung, also um die PKK herum, sich auch viel stärker mit anderen Kämpfen weltweit verbünden und versuchen, eben basierend auf dieser Erfahrung jetzt vor allem auch, internationalistische Perspektiven und gemeinsame Kämpfe aufzubauen. Und vor allem die Frauenbewegung wird dabei eine sehr große Rolle spielen.
Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Bewegungen, auch nationalen Bewegungen, schafft es die kurdische Bewegung ja sehr effektiv und umfassend zu mobilisieren. Hattest du auch schon angesprochen, sowohl innerhalb Kurdistans als auch in der Diaspora. Was denkst du, sind dafür die Gründe und wie sieht eigentlich die Organisation dann in der Diaspora aus?
Die kurdische Befreiungsbewegung basiert ja auf einem jahrzehntelangen Kampf, nicht nur gegen Kolonialisierung Kurdistans oder ja allgemein ist das ein Kampf, der schon sehr lange auf verschiedene Art und Weisen geführt wird, auch in Gefängnissen, in den Bergen, in den Städten und so weiter. Und ich denke, eine Sache, die sehr stark ist in der Bewegung, ist eben, dass man nicht nur gegen etwas kämpft, gegen einen Feind, sondern auch versucht, eine Alternative aktiv aufzubauen. Also der Begriff des freien Lebens zum Beispiel, es ist ein sehr vager Begriff, der aber schrittweise gefüllt werden kann, indem man alternative Formen und Strukturen aufbaut. Und das ist zum Beispiel dadurch passiert, dass man zum Beispiel Dinge wie die Frauenbefreiung als ein zentrales Prinzip aufnimmt, nicht nur ins Vokabular, sondern auch in die eigene Praxis und sagt, ohne dieses Prinzip, ohne dass eine autonome Frauenbefreiungsstrategie existiert, eine Ideologie auch für die gesamte Gesellschaft, die das als Ethik sieht sozusagen, Ohne so etwas kann die Gesellschaft sich nicht befreien, weil sie wird sich jedes Mal ständig selbst kolonisieren durch patriarchale Mentalitäten und so weiter und so fort. Und eben, dass Revolution nicht so begriffen wird als ein Regimewandel, also dass du das Regime, was dich gerade regiert, stürzt und dann eine andere Person an die Macht kommt und eine andere politische Partei, sondern aber auch nicht nur Systemwandel, sondern auch wirklich tiefgehender philosophischer Wandel innerhalb der Menschen, innerhalb der Gesellschaft. Und der Kampf gegen das Patriarchat ist zum Beispiel dahingehend eine sehr, das ist eines der Aspekte, in die die Bewegung am meisten investiert, zum Beispiel in der Medienarbeit, in der Bildungsarbeit, in der praktischen, sozialen, gesellschaftlichen Arbeit. Das sind alles Dinge, die weniger gesehen werden, sage ich mal, von außen, aber die die eigentlichen strategischen, sozialistischen Arbeiten darstellen. Also dieser Wille, die Gesellschaft so tief zu transformieren, dass man tatsächlich davon spricht, den Anspruch zu haben, Systeme wie Kapitalismus und Patriarchat zerstören zu können oder zu wollen. Also nicht nur so diese reformistische Art und Weise zu denken. Das heißt nicht, dass man alles schafft, was man sich vornimmt, aber das ist, da ist auf jeden Fall noch dieser revolutionäre Anspruch, dass die Welt sich verändern muss und welche Schritte dafür gebraucht werden. Dass man eben nicht nur, ich sag mal sehr sloganistisch, von Kampf gegen Imperialismus und Kapitalismus spricht, sondern auch versucht, innerhalb der eigenen Gesellschaft, in der eigenen Praxis diese Prinzipien zu leben. Und vor allem diese gesellschaftliche Ebene ist sehr wichtig. Und da ist, denke ich, das sieht man vor allem auch in der Diaspora, aber auch in anderen Teilen Kurdistans, dass eine Bewegung, die ja durch eine Kaderpartei, eine militante Partei sozusagen aufgebaut wurde, aber so einen gesellschaftlichen Anklang findet, hat vor allem auch mit diesen Prinzipien wie Frauenbefreiung zu tun. Also wenn Frauen sehen, dass das eine Bewegung ist, die tatsächlich ihre Freiheit sozusagen ernst nimmt und nicht nur symbolisch daher sagt, dann wird die Gesellschaft auch militanter, wird die Gesellschaft revolutionärer. Und Revolution heißt also in dem Sinne, im Begriff der kurdischen Bewegung ist Revolution, wie gesagt, nicht nur ein Wandel des existierenden Power, des Machtsystems, sondern auch die Abschaffung von Macht, auch Machtbeziehungen innerhalb der eigenen Gesellschaft, in der eigenen Mentalität und so weiter. Und ich denke, das ist sehr stark, dass die gesamte Gesellschaft sozusagen nach links gerückt wurde. Und dass innerhalb dieser Gesellschaft und innerhalb dieser politischen Strukturen die Frauenbewegung einen radikalen linken Flügel nochmal darstellt, als Motor und nicht als Seitenfaktor. Also diese Dinge sind, denke ich, sehr wichtig. Und das hat natürlich sehr viel mit Ideologie zu tun, hat sehr viel auch mit der Rolle von Abdullah Öcalan zu tun und seinen Schriften auch zu Themen wie Macht und Staat und so weiter, die Geschichte richtig zu analysieren. Also sehr viel von der kurdischen Bewegung, also in ihrer Theorie, sage ich mal, hat mit Geschichtsverständnis zu tun, dass man die Geschichte richtig verstehen muss. Nicht nur die Fakten der Geschichte, nicht nur informationsmäßig, sondern auch sich selbst als Subjekt der Geschichte sieht und damit auch versteht, du kannst die Welt verändern. Du kannst selbst auch ein revolutionärer Mensch sein. Wenn du dich organisiert, kannst du alles schaffen. Und dass dieses Bestehen auf Organisiertheit, auf Autonomie, auf Agieren außerhalb des Systems, das sind sehr wichtige Faktoren, würde ich sagen. Und in Diaspora ist das ebenfalls zu sehen. Also zum Beispiel ist gerade sehr viel los. In der Diaspora gibt es auch sehr viele Demos und wie gesagt, Rojava wird als ein existenzieller historischer Kampf um Kurdistan bezeichnet. Und der Satz von Öcalan, Rojava ist die rote Linie, ist gerade in aller Munde. Aber dennoch sollte man unterstreichen, dass diese Mobilisationskraft nicht bloß irgendwie nationalistische Gefühle sind. Wenn es heute einen ziemlich militanten Internationalismus um Kurdistan gibt, dann wenn sich so viele Frauen und feministische Kreise auch, also wenn sie diesen Kampf, wenn sie Rojava als ihren eigenen Kampf sehen oder wenn für viele Jugendliche Rojava ein Begriff ist, der für einen politischen Horizont steht, dann ist das auch nicht alles einfach so passiert, sondern auch der Ideologie und der politischen Praxis der kurdischen Bewegung zu verdanken. Also ich denke, dieser Aktionsmodus in der Diaspora wird auch weiterhin so weitergehen. Und alle Strukturen der Bewegung haben gesagt, es gibt für nichts eine Garantie, morgen kann der Krieg wieder komplett eskalieren. Aber weil es gibt nämlich keinen Grund aufzuatmen sozusagen. Aber was sehr wichtig ist zu sehen, ist, dass die Mobilisierung der Diaspora ebenfalls ein Resultat langjähriger Organisierungsarbeit ist, sodass halt die Gesellschaft in, also die kurdische Gesellschaft in Europa ebenfalls ihre eigene antifaschistische Attitüde entwickelt hat, zwar natürlich viel mehr machen kann, um sich mit anderen Kämpfen auch zu verbinden und das, denke ich, auch aktiv versucht. Aber ja, das ist auf jeden Fall, kann man sagen, dass die kurdische Gesellschaft auch in Europa eine der größten und radikalsten sozialen Bewegungen ist. Und nicht nur eine kurdische Bewegung, sondern auch eine für allgemein für Linke relevante. Und dass zum Beispiel Dinge wie geschlechterspezifische Gewalt und so weiter, dass die kurdische Frauenbewegung auch in Europa beispielsweise ihre eigenen Mechanismen hat, ohne auf die Polizei, auf den Staat und so weiter zu warten, gegen Gewalt an Frauen zu agieren und so weiter. Ich denke, dass dieses Bestehen auf Autonomie, egal wo du bist, das ist eins der Hauptprinzipien der Bewegung und auch ein Grund, warum andere, denke ich, Inspirationen von diesen Methoden der Selbstorganisierung sich inspirieren lassen.
Ja, super Überleitung.
Sorry, das war so ein bisschen, das war ein bisschen durcheinander.
Das war eine super Überleitung zu der letzten Frage, nämlich was denn deutsche Linke in ihren Organisationsfragen von der kurdischen Bewegung lernen können.
Also eine revolutionäre gesellschaftliche Bewegung, die muss man erstmal aufbauen können und dafür braucht man sehr viel Zeit, braucht man Perspektive, braucht man auch Vertrauen. Unter Menschen natürlich. Das, was die kurdische Befreiungsbewegung heute ausmacht, ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern basiert auf jahrzehntelanger revolutionärer Arbeit, auf gesellschaftlicher Arbeit vor allem. Was heißt das? Dass in der Bewegung, auch in Europa zum Beispiel, ganze Familien zum Beispiel politisch organisiert sind. Und das ist eine Sache, die vor allem in europäischen Ländern oder in vom liberalen Individualismus, sage ich mal, geprägten Orten ein sehr großes Problem ist, ist dieser Individualismus, ist diese Spaltung der Gesellschaft, die Atomisierung von Individuen, also dieses Gefühl von Gesellschaft. Allein wenn man sagt Gesellschaft, das triggert Menschen sehr oft, weil man damit oft sehr negative Dinge auch verbindet, ne? So kein Vertrauen. Aber was die kurdische Gesellschaft, die kurdische Bewegung mit Gesellschaft meint, ist auch teilweise einfach die Antithese zu Systemen der Macht, wie Staat, wie Polizei, wie Gefängnisse und so weiter und so fort. Also was ist die Gesellschaft? Ist einfach diese Verbundenheit zum Universum, zu anderen Menschen, Verbundenheit zu anderen Völkern, Empathie miteinander, also Kampf gegen Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Also dieser Begriff der Gesellschaft wurde über die Jahre hinweg neu definiert, sodass man davon spricht, dass wir heute, also das ist zum Beispiel eines der Thesen der Bewegung, dass wir gerade in einer Situation sind, wo es darum geht, dass die Kommunen sich gegen den Staat verteidigen. Also Staat in dem Sinne ist nicht, sage ich mal, die Bundesrepublik nur und so weiter, sondern das System vom Staat. Der patriarchale Mann zum Beispiel repräsentiert da in dem Kontext auch den Staat im eigenen Haus zum Beispiel. Also alle Systeme der Macht und Beziehungen der Macht, die auf Hierarchie, auf Dominierung und so weiter basieren. Und dagegen die Kommune. Und Kommune ist sozusagen auf Solidarität, auf Gleichberechtigung, auf Gleichverteilung und so weiter basierte, ja, wie soll ich sagen, kommunale, also eigentlich das, was die Menschheit in der Geschichte ausgemacht hat. Also alles Schöne, alles Gute, Kunst, Kultur, was gemeinsam aufgebaut wurde. Und das sind oft, das sind einfach, man darf diese Begriffe auch nicht so wissenschaftlich betrachten nur, sondern sehen, was ist damit gemeint? Also was ist auf der metaphorischen Ebene auch damit gemeint? Was für eine Akteurposition wird dir mit diesem Vokabular sozusagen gegeben. Und in der Hinsicht ist, glaube ich, vor allem in Orten wie Deutschland, die auch von der Geschichte des Faschismus geprägt sind, vom Kalten Krieg geprägt sind, von einfach alle hochkapitalistischen Gesellschaften, Konsumgesellschaften und so weiter, ist vor allem jetzt einer der größten Kämpfe, nicht nur für Freiheit, sondern für spirituelle Existenz auch, erstmal wieder sich selbst zu finden, wieder den Zugang, die Verbindung zu anderen Menschen zu finden, wieder Leid, wieder Empathie für Leid und für Zerstörung, für Kriege, für das Schicksal anderer Menschen empfinden zu können. Und ich denke, dass also diese spirituelle, diese emotionale Ebene, dieses Bestehen auf Hoffnung ist eines der größten Dinge, eines der größten Geschenke, sag ich mal, die kurdische Bewegung anderen Bewegungen gelassen hat. Also dass man zum Beispiel, selbst wenn man vom IS oder von anderen faschistischen Organisationen umzingelt war, dennoch auf bestimmten Prinzipien besteht. Also Rojava zum Beispiel, oder die Bewegung an sich, hat sich reaktionären Ideologien nicht ergeben, hat auch gesamte Bevölkerungen vor Zerstörung schützen können, hat, wie gesagt, sich auf dem Prinzip der gesellschaftlich verankerten Frauenbefreiung als Bedingung für Gerechtigkeit, für Freiheit und so weiter vorangebracht und auch in dieser Kriegssituation Perspektiven geschafft. Und was ich damit sagen will, ist, dass linke Kräfte, linke Parteien, Organisierungen in Europa, in Deutschland zum Beispiel, oft sehr hoffnungslos sind. Also sie geben sich mit sehr wenig zufrieden und haben keine größeren Ansprüche auf Freiheit. Also sehr wenige sprechen überhaupt vom Wort Freiheit. Es geht um Widerstandskampf, es geht um Siege, es geht um Wahlen und so weiter und so fort. Aber es geht sehr wenig nur noch darum, wirklich die ganze Welt zu befreien. Oder das Wort Frieden zum Beispiel. Dass man Frieden, dass Weltfrieden wirklich eine Sache ist, für die man kämpfen muss, für die man sich einsetzen muss und so weiter. Also sehr viele Menschen werden von Kriminalisierung eingeschüchtert, lassen sich sehr schnell zensieren und so weiter. Das ist natürlich auch ein Resultat jahrzehntelanger Extremismus und Terrorismus-Rhetorik in europäischen Staaten zum Beispiel, dass die Gesellschaft wirklich so eingeschüchtert wurde, dass viele Menschen wirklich Angst haben, sich überhaupt zu organisieren, überhaupt das Richtige zu sagen, überhaupt zu sagen, in Palästina findet ein Völkermord statt. Also die offensichtlichen Sachen kann man heute nicht mal sagen. Und diese Angst von den Menschen zu rauben, zu sagen, du kannst alles schaffen, wenn du dich organisierst, und Organisiertheit ist das, was dich am Leben hält. Du musst dich selbst verteidigen können, deine eigenen Agendas sozusagen an den Tisch bringen können und so weiter. Ich glaube, dieses Prinzip der Hoffnung ist sehr wichtig und vor allem das würde ich sagen. Davon kann man viel lernen von der kurdischen Bewegung. Und ich denke, das sieht man vor allem am Bestehen an der Frauenbefreiung. Also die Befreiung der Frau, das Bestehen auf Solidarität zwischen Völkern in so einer patriarchalen und von Gewalt geprägten Region, das an sich ist eine sehr revolutionäre Perspektive. Und eines der Dinge, wo immer gesagt wurde, das ist niemals möglich, wurde möglich gemacht durch autonome Organisierung. Aber dafür braucht man wirklich auch ideologische Überzeugungen und nicht nur nicht nur sich an der aktuellen Lage, an den Nachrichten und so weiter orientieren und dann nur darauf reagieren, sondern man muss wirklich auch vorausdenken und eigene Prinzipien haben, egal was um einen herum passiert. Und dafür braucht es auf jeden Fall in Deutschland erstmal, glaube ich, wieder Vertrauen in die eigene Gesellschaft. Und das heißt nicht die deutsche Gesellschaft nur, sondern alle Menschen um einen herum. Und dieses Vertrauen in die Menschheit zurückzugewinnen. Ich denke, dass wenn das in der kurdischen Bewegung nicht gewesen wäre, hätte man das Wort Rojava nie gehört und den Frauenkampf auch nie gesehen.
Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Und ich denke, das ist ein Punkt, auf dem diese Folge gut enden kann. Damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie immer, teilt diesen Podcast gerne mit Friends und Family, kommt ins Gespräch und gebt uns auch gerne eine gute Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr noch kein Abo habt, schließt euch eins ab unter www.akaweb.de/abo. Wir freuen uns aufs nächste Mal.